Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, es ist Folge Nummer 160 und ich möchte nicht sagen, dass es einem kleinen Wunder gleicht, aber es ist schon ein wenig erstaunlich, dass ich heute hier an diesem Donnerstag an diesem Schreibtisch sitzen kann und das Mikrofon schon wieder einigermaßen vernünftig besprechen und bespielen kann, denn in dieser laufenden Woche war Montag ein sehr, sehr großer Tag für mich ganz persönlich. Ich war das erste Mal seit Monaten wieder im Schwimmbecken unterwegs zum Training bei unserer Vereinsmannschaft und holla die Waldfee, war das anstrengend. Ein kleiner Mutmacher vorneweg, egal wie lange ihr draußen seid, egal wie lange ihr draußen wart, das hat mich zumindest dann auch in die S-Bahn getrieben und Richtung Schwimmbad treiben lassen. Ich wusste, egal was in meinem Rucksack ist, aber die Paddles und die Schwimmbrille werden auf jeden Fall passen. Das sind Sachen, die verändern sich nicht, wie bei Frauen die Handtasche, die passt ja auch immer, oder ein Schal. So ist das bei den Schwimmern mit Paddles und Schwimmbrille, passt auf jeden Fall. Schlussendlich muss ich sagen, bisschen gedrückt hat's dann doch auf der Nase, aber es ging alles so seinen Gang. Gute Nachricht für meine Mitschwimmer, die Badehose hat auch noch gepasst, es konnte also losgehen. Und da standen 3,5 Kilometer auf dem Plan mit 23 mal 100 Metern. Das war relativ dankbar, tatsächlich. Im Grundsatz zu viel Delfin und zu viel Kraulbeine, aber das kommt ja alles wieder. Die letzten 300 waren dann jeweils in sich gesteigert. Also die erste Bahn schnell anfangen, wie es so schön hieß, und dann nach hinten raus zur letzten Bahn immer schneller werden. Das sah dann ungefähr so aus, dass ich vorneweg als erster gestartet bin und dann sukzessive von jedem Einzelnen überholt wurde, weil aus meinen Schultern auf einmal keine kräftigen Arme mehr rausragten, die Wasser wegschaufeln und mich viel zu langsam Zeit an die Wand katapultieren, sondern im besten Falle noch zwei Poolnudeln, die sich da irgendwie armkreisend vorwärts gemacht haben. Und das wird eigentlich den Poolnudeln auch schon nicht mehr gerecht, denn die bieten da mit Sicherheit viel, viel mehr Widerstand entgegen. Summa summarum, letzte Stunde, viel Schmerz und es war peinlich, aber umso schöner war das nach Trainingsgetränk. Es hat ein bisschen besser geschmeckt als sonst und das Beisammenstehen und der Nachtschlaf sowieso. Es ist also eine wiederholenswerte Aktion gewesen, die mich dann heute Abend zum zweiten Mal erwarten wird. Dann mit Sicherheit noch ein paar Meter mehr und einem Wochenende, an dem man sich ordentlich ausschlafen und wieder Kräfte tanken kann. Das ist das, was mich heute Abend erwartet und was erwartet uns heute hier in dieser Sendung. Wir werden einen Ausblick geben auf zwei kleinere Höhepunkte in diesem Schwimmkalender. Zum einen auf die Schwimmmehrkampfmeisterschaften, auf die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf und auf die Europameisterschaften in Belgrad, die ja schon im Gange sind und mit zwei Goldmedaillen durch Leonie Becke durchaus erfolgreich für den DSV schwimmerischer Sicht verlaufen. Leonie für mich vermutlich auch eine der unterschätztesten Kandidatinnen, wenn es Richtung Olympia geht, was so die Medaillenhoffnungen angeht. Also für alle, die sich im Freiwasser auskennen, sicherlich nicht, aber irgendwie kommt mir ihr Name da immer ein bisschen zu kurz. Denn ich glaube, nach all den Erfolgen der vergangenen Jahre kann man sie völlig zu Recht als Medaillen, wenn nicht sogar als Goldkandidatin hier in Paris in die Seine springen sehen. In der Wissenschaft der Woche beschäftigen wir uns mit einem kleinen Tutorial, nämlich How to Swim 1500 Freistil schnell. Vielen Dank für euer Feedback aus den vergangenen Folgen und Wochen und das treue Einschalten, auch wenn das immer sehr, sehr alt klingt. Vielleicht gibt es da irgendwann mal eine neue Formulierung. Und damit sage ich nicht lang schnacken, hier im Norden ab geht die wilde Fahrt mit den News der vergangenen Woche. Und in den News der vergangenen Woche könnten wir jetzt darüber sprechen, dass der Olympiastützpunkt in Hamburg oder der Bundesstützpunkt Schwimmen in Hamburg einen neuen Stützpunkttrainer gefunden hat, der am 1. August seine Arbeit aufnimmt. Der Italiener Walter Bolognani wird dort das Amt übernehmen von Tobias Müller. Aber ich glaube, das schieben wir mal noch ein bisschen auf, bis es wirklich soweit ist und widmen uns viel eher in einem kleinen Vorausblick den Geschehnissen am kommenden Wochenende, nämlich den deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf in Braunschweig. Und wenn ihr diese Folge heute hier Freitagmorgen hört, dann kann es gut sein, dass die ersten Läufe dort im Sportbad Hyde Park schon im Wasser sind. Niedersächsische Braunschweig ist der Gastgeber für die Wettbewerbe der Jahrgänge 2012 und 2013, die von Freitagmorgen bis Sonntagmittag ihre Schwimmarten Mehrkampfmeister ausschwimmen. Insgesamt begrüßen wir dort in Niedersachsen 320 Teilnehmerinnen, 160 Jungs und 160 Mädchen aus 132 Vereinen. Und das sind 5 Vereine mehr als vergangenes Jahr. Da waren es 127, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also eigentlich im Großen und Ganzen in einem ähnlichen Range. 80 Sportler, Sportlerinnen pro Jahrgang dürfen sich qualifizieren. Der Mathematiker in uns sagt uns, 2 Jahrgänge macht 160 männlich, 160 weiblich, sind also wie im vergangenen Jahr alle Startplätze vergeben worden. Und die Vereine mit den meisten Meldungen ist ja immer eine ganz spannende Statistik, weil es ein Ausdruck, und ich glaube bei diesen Mehrkampfmeisterschaften noch ein bisschen mehr, ist ein Ausdruck der Nachwuchsarbeit, als das bei der DMSJ der Fall ist. Und bei der DMSJ kommt es auch ganz, ganz viel auf die Größe des Einzugsgebietes an. Dort musst du ja 4 Aktive aus einem oder beziehungsweise aus 2 Jahrgängen zusammenbringen auf den Startblock, die dann auch noch alle gut sein müssen. Und hier hast du nicht so ganz streng diese Jahrgangskopplung. Und so sind es die Hofheimer, Chemnitzer und Leipziger, die mit jeweils 9 Aktiven nach Braunschweig reisen, der Berliner TSC mit 10. Und ganz oben auf dem Teilnehmertreppchen steht die SG Dortmund mit insgesamt 11 Sportlerinnen und Sportlern. Und all diese müssen den gleichen Modus bewältigen, nämlich 50 Meter Beinbewegung, 100 Meter, 200 Meter Gesamtbewegung in einer Lage ihrer Wahl, also Delfinrücken, Brust oder Kraul. Plus, das ist für alle gleich, egal welche Lage du nimmst, 400 Freistil und 25 Meter Delfin-Kicks in Bauchlage, in Rückenlage und als großes Finale hinten raus die 200 Meter Lagen. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Konzept, denn diese 200 Meter Lagen werden erst im Laufe des Wettbewerbes, also direkt bevor die ins Wasser gehen, gesetzt und zwar nach Schwimmarten getrennt. Also alle Delfinschwimmer schwimmen einen Langlauf, alle Rückenmehrkämpfer schwimmen einen Langlauf und so weiter und so fort. Und dann auch nach Punkten, also derjenige, der nach den ersten 6 Wettbewerben führt, der schwimmt im schnellsten Lagenlauf auf der Bahn 4. Und dann verteilt sich das links, rechts, links, rechts. Wir kennen das alles aus den Finals. Sodass es in diesen 200 Lagen Finale wirklich einen Finalcharakter hat. Wenn du auf Bahn 4 im schnellsten Lauf startest, dann weißt du, wenn ich das Ding hier gewinne, dann habe ich auf jeden Fall den Wettbewerb gewonnen. Dann bin ich deutscher Meister. Wenn ich Zweiter, Dritter, Vierter werde, sollte ich auf jeden Fall den Rückstand nicht allzu groß haben. Und dahinter sind dann natürlich die Hasen, die wissen, ich muss hier schon als Erster anschlagen, wenn ich noch eine Chance auf den Sieg haben möchte. Und das ist echt ein cooles Konzept. Das finde ich sehr, sehr reizvoll, gerade auch für die Jüngeren, da in so einer kleinen Drucksituation stehen und bestehen zu müssen. Der Delfin-Mehrkampf ist wenig überraschend am unbeliebtesten, denn da stecken, kann man sich leicht zusammenreimen, die 200 Meter Delfin drin, und wer schwimmt das schon gerne freiwillig auf der Langbahn, sind dann also insgesamt 9 Läufe bei den Jungs, beziehungsweise bei den Jungs und bei den Mädchen. Bei Brust und Rücken sind es jeweils 12 Läufe und Kraul ist am beliebtesten mit 13 Läufen, davon 5 bei den Mädchen und 8 bei den Jungs. Ja, und wie sieht das aus? Im vergangenen Jahr durfte ja der dieses Jahr ältere Jahrgang, der Jahrgang 2012, auch schon einmal antreten. Und da haben wir ja Richtung deutsche Meisterschaften, deutsche Jahrgangsmeisterschaften gelernt, diese Ergebnisse aus dem Schwimmmehrkampf haben relativ wenig damit zu tun, in welcher Lage man dann ein Jahr später bei den DJM überzeugend und deutsche Spitze ist. Also da gab es ja einige Verschiebungen, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs. Und da kann man sich dann mal hinsetzen und gucken, wer hat denn letztes Jahr im Jahrgang 2012 welchen Mehrkampf gewonnen und wo treten die entsprechenden Sportlerinnen und Sportler dieses Jahr auf den Startblock. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass in 7 von 8 Wettbewerben die Titelverteidiger wieder in ihrer Lage antreten. Einzige Ausnahme gibt es bei den Jungs in der Delfinstrecke, dort halt Daniel Severjuk. Severjuk letztes Jahr gewonnen, der tritt den Delfin-Mehrkampf nicht mehr an, sondern wird im Kraul-Mehrkampf auf den Startblock steigen. Rücken hat Tom Bodusch gewonnen und der auch in diesem Jahr durchaus wieder Favorit ist. Gleiches gilt für Franz Markutzig, der seinen Brusttitel verteidigen möchte, und Mika Frederik Martin, der seinen Kraul-Mehrkampftitel verteidigen möchte. Und alle drei können durchaus als klare oder als Favoriten hier gesehen werden. Bei den Mädchen gestaltet sich das nicht ganz so deutlich. Da ist es Mia Marie Junger, die ihren Delfin-Titel wieder verteidigen möchte, durchaus auch mit Siegchance und als Favoritin hier unterwegs ist. In Rücken war es Mia Sophie Kalenka, die letztes Jahr gewonnen hat und dieses Jahr mit Medaillenchancen antritt. Ebenso Nele Rojo, die letztes Jahr Brust gewann und dieses Jahr im Brustmehrkampf mit Medaillenchance antritt. Also da haben einige die Lücke geschlossen, die die beiden Sportlerinnen letztes Jahr an Vorsprung hatten. Und den grauen Mehrkampf komplettiert Henriette Kubus, die auch dieses Jahr wieder die Siegchance hat, also die Möglichkeit auf ihre Titelverteidigung. Und damit stehen uns, glaube ich, ganz spannende Wettkampftage bevor, die wir nächste Woche dann ein wenig genauer unter die Lupe nehmen werden. Und damit verlassen wir Braunschweig und fliegen zum anderen großen B dieser Folge, nämlich nach Belgrad. Dort finden aktuell schon die Europameisterschaften im Freiwasser und Synchronschwimmen statt und auch Turmspringen und Highdiving und was es alles so gibt in der großen, weiten Welt des Wassersportes. Und ab Montag springen auch die Beckenschwimmer in die Wettbewerbe hinein. Allerdings wird nicht der ganze europäische Kontinent dort vertreten sein, denn die Franzosen halten parallel ihre Olympia-Qualifikation ab, zusammen mit den Amerikanern, die ihrerseits in Indianapolis reichlich die Werbetrommel rühren für das Footballstadion, was sie dort umgebaut haben und wo sie ein Schwimmbecken reingesetzt haben. Das muss wohl eine ganz tolle Show werden. Da werden wir mit Sicherheit noch einige Bilder über den Äther fliegen sehen. Inzwischen schon in der Olympia-Quali unterwegs sind die Australier und die Australierinnen, die ein ganz schönes Feuerwerk dort unten in Down Under abbrennen. Nicht nur mit den beiden Schwimmerinnen, mit Ayan Titmus und Molly O'Callaghan, die beide unter dem 200 Meter Freistil Weltrekord geblieben sind, sondern auch eine Emma McKean und eine Kelly McKeon sind da richtig, richtig flott unterwegs und senden schon mal ordentliche Achtungszeichen durch die Schwimmwelt. Die Europameisterschaften können wir alle gratis verfolgen. Es gibt wieder einen Livestream via eurovisionsports.com von der European Broadcasting Union, von der EBU. Das alles kennen wir schon. Also es lohnt sich dort einen Account zu machen und dann kann man den Wettbewerben für gratis und kostenlos beiwohnen. Zumindest kann man sich da den Second Screen morgens auf der Arbeit mit aufbauen und ein wenig den deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern in den Vorläufen zugucken, bevor man nachmittags es sich zu Hause auf dem Sofa gemütlich macht. Etwas überraschend für mich war das Ganze, die Venue wird ein Freibad sein. Schöne Grüße gehen raus an die Rückenschwimmer, die damit immer ein bisschen mehr hadern, verständlicherweise, als die anderen Sportlerinnen und Sportler. Aber wer sich noch erinnert an das, was Kim Herkle gesagt hatte zum Thema Freibadschwimmen, da kann auch mal der Wind wehen und dann nervt das schon so ein bisschen, wenn bei Brust und Delfin dir die frische Brise auf den Brustkorb drückt und dafür sorgt, dass du nicht so ganz so dynamisch nach vorne kommst, wie du es aus den sterilen und gleichbleibenden Hallenbadbedingungen gewohnt bist. Insgesamt besteht das deutsche DSV-Team aus 24 Aktiven, eine große Mischung aus Jung und Alt und einige Neulinge feiern hier ihre Premiere auf der internationalen offenen Bühne. Doch bevor wir zu denen kommen, werfen wir mal einen Blick auf diejenigen, für die es möglicherweise der letzte internationale Auftritt sein könnte. Und wenn wir da hingucken, dann kann ich schon mal vorweg sagen, die große Klammer ist, wir werden in Rio starten und wir werden in Rio enden bei dieser kleinen Sportlerschau. Denn Leonie Kullmann eröffnet den Reigen, Jahrgang 1999, also eigentlich erst 25 Jahre alt und da könnte man sagen, da sind noch mit Sicherheit 4 gute Jahre im Tank, bis es dann in Richtung LA 2028, die nächsten Olympischen Spiele dort als Fixpunkt oben stehen und so möchte ich ein Fragezeichen dahinter setzen, ob es wohl der letzte Auftritt sein wird nach ihren ersten Olympischen Spielen 2016 in Rio, obwohl sie die jüngste im Team war, 2021 Tokio, hat sie dieses Jahr ja trotz eines starken Jahres, das sie hinter sich hatte mit starken Zeiten, die Qualifikation für Olympia tatsächlich verpasst. Und es ist ein bisschen unklar, ob sie hier den nächsten Zyklus nochmal angehen wird, selbst wenn da ja einige nette Locations dazwischen liegen, wie zum Beispiel die WM in Singapur im nächsten Jahr. Jetzt erstmal in Belgrad geht es für sie über die 200 Meter und die 400 Meter Freistil gegen die europäische Konkurrenz, sicherlich nicht ganz ohne Chancen auf das Finale. Jessica Felsner, Jahrgang 95, mit 29 Jahren, hat vor der olympischen Quali, jetzt vor dem Quali-Zeitraum, sich mit den Worten zitieren lassen, vielleicht ist das jetzt meine letzte Chance, mich für die Schwimmwettbewerbe im Zeichen der fünf Ringe zu qualifizieren, und zwar über die 50 Meter Freistil. Dort war sie auch zum Teil sehr, sehr, sehr schnell unterwegs gewesen, aber es hat nicht gereicht, um die Norm zu unterbieten. Für die EM-Norm aber hat es gereicht, also darf sie über die 50 Freistil hier starten und dann auch noch über die 50 Meter Delfin das Wettkampfbecken berühren. Bei den Damen den Reigen voll mit Fragezeichen. Letzter internationaler Auftritt macht Janet Spivox, die 26-jährige Essenerin, die mit einem großen Drama ums Olympiaticket bei der WM in Doha mit traurigen Schlagzeilen von sich reden machte. Denn eine für sie ungünstige Regelauslegung gab den Freiwasserstartplatz für das Rennen in der Seine einer Britin. Denn in dem Regelwerk von World Aquatics hieß es, dass sich dann die nächsten besten Schwimmer aus den Nationen jeweils qualifizieren, wenn die Quotenplätze, Pflichtplätze weg sind. Und das war eigentlich Janet Spivox, und das wurde dann derartig interpretiert, dass es darum ging, dass hier nur Sportlerinnen aus Nationen gemeint waren, die noch niemanden für Olympia qualifiziert hatten. Und so muss Janet jetzt leider zu Hause bleiben, obwohl sie schneller war als die an ihrer Stelle nominierte Britin. In Belgrad geht es für sie über die 10 Kilometer schon im Wasser unterwegs gewesen, und jetzt folgen dann im Becken die 800 und 1500 Meter Freistil. Auf der Herrenseite steht ein Fragezeichen bei der Karriere von David Thomasberger. Über die 200 Meter Delfin hat er die EM-Norm erfüllt. Der auch 28-Jährige trainiert in Leipzig unter Frank Embacher, war 2019 bei den Weltmeisterschaften dabei, bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021, und ist schon relativ dramatisch an der Olympia-Quali gescheitert, nämlich immer wieder auf die gleiche Weise. Bis 150 Meter sah das sehr, sehr gut aus und eigentlich alles auf Normbereich, und dann hat es am Ende jeweils nicht gereicht. Und die Frage, die sich hier ergibt, ist natürlich, kann diese EM dann nochmal ein zumindest erfolgreicher, krönender Saisonabschluss werden, aus dem dann die Motivation erwächst, das Ganze, die Schwimmkarriere noch weiter fortzusetzen. Und ich lege deswegen so einen Fokus ein bisschen mit dahin auf die letzten Auftritte, weil es ja auch so ein bisschen Abschied nehmen ist und vielleicht den ein oder anderen Auftritt nochmal mit besonderen Augen genießen und anschauen und ein besonderes Mitfiebern. Denn jeder möchte gerne mit einem größtmöglichen Feuerwerk von der Bühne abtreten, also mit ordentlichen Zeiten, mit einer richtig guten Leistung, und sagen, jo, damit kann ich zufrieden den Badeanzug oder die Badehose an den Nagel hängen. Ich habe hier nochmal ein perfektes, ein richtig gutes Rennen ins Wasser gebracht, und das war's für mich. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Und von daher birgt der Start von Christian Diener vielleicht sogar ein kleines Risiko. Der in Potsdam unter Jörg Hoffmann trainierende Gruppenälteste, der auch dort in der Trainingsgruppe den Ton angibt und mit einer hohen Arbeitsmoral immer wieder überzeugt und eigentlich so richtig langsam gar nicht schwimmen kann, sobald jemand auf der Nachbarbahn ist, geht es eigentlich immer darum, als erster dann die Teilstrecke, die Serie, die Aufgabe, die was auch immer zu beenden. Und das sah auch während der Qualifikation so aus, denn in Berlin schwamm er in 1:58,22, die schnellste Zeit seit 3 Jahren, nämlich seit den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Und das ist zum einen sehr, sehr respektabel, weil diese Leistung sich auch so ein bisschen angekündigt hatte. Wir erinnern uns an die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, die da waren, wo er mit den Tauchphasen die Jugend mal noch so richtig hinter sich gelassen hat, also ein absoluter Kurzbahn-Spezialist. Und diese 1:58,22 sollte aber nicht reichen, um sich für Olympia zu qualifizieren. Fehlten noch 7 Zehntel, und zur Wahrheit, diese 1:58,2 gehört tatsächlich auch, dass es knappe 2 Sekunden über seiner Bestzeit ist, die er bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 aufgestellt hatte. Und damit schließt sich die Klammer. Wir haben in Rio angefangen, wir haben in Rio geendet mit den Sportlerinnen und Sportlern, die hier quasi die Ältesten im Team sind. Und weil wir einmal beim Rückenschwimmen sind, machen wir weiter, denn dort treffen Jung und Alte so ein bisschen im Wettkampfbecken aufeinander und schwimmen gemeinsam um die bestmögliche Platzierung. Der zweite Rückenschwimmer, der nominiert wurde, ist Cornelius Jahn im Jahrgang 2003, also 10 Jahre jünger als Christian Diener. trainierte unter Tobias Müller in den vergangenen Jahren und es wird sein letzter Auftritt auf europäischem Boden sein. Nächstes Jahr geht es für ihn in die USA und er wird sich genauso wie Christian über die 50, 100 und 200 Meter Rücken in Belgrad beweisen dürfen. War im Quali-Zeitraum der zweitschnellste Deutsche gewesen mit seiner Zeit aus Eindhoven in 1:58.02 über die 200 Meter Rücken und ist damit im vergangenen Jahr eine Sekunde schneller geworden. Dann gibt es noch ein anderes Alt-Jung-Duo, das sind nämlich Jessica Felsner und Nina Sandrine Jazzi über die 50 Meter Freistil. Und für Nina ist es der erste Höhepunkt in der offenen Klasse. Die diesem Jahr 19 Jahre alt werdende hat sich über die vergangenen Jugendhöhepunkte, über die JTM in Otopen in 2022 und die U23M in Dublin 2023 hier zu diesen Europameisterschaften geschwommen und hat es tatsächlich geschafft, auf jedem dieser Höhepunkte jeweils ihre Saisonbestzeiten und damit auch persönlichen Bestzeiten zu schwimmen. Und die spannende Frage ist, ob diese Serie jetzt in Belgrad reißen wird oder ob es, wenn sie eine neue Bestzeit schwimmt, den nächsten deutschen Jahrgangsrekord geben wird. Der steht nämlich aktuell bei 24,91 von den deutschen Meisterschaften. Dazu kommt ein Start über die 100 Meter Freistil, wo es sicherlich auch darum geht, die Staffeloption abzuklopfen. Auf den Sprintstrecken das deutsche Schwimmen ja traditionell noch nicht so ganz stark vertreten. Ausnahme hier Artem Selin, der 22-Jährige, hat sich für seine Olympischen Spiele qualifiziert und darf nach dem AP-Race in London jetzt in Belgrad einiges an internationaler Luft weiter schnuppern und an Wettkampferfahrung sammeln. Aber nicht nur Wettkampferfahrung sammelt er, sondern auch ordentlich Reisekilometer. Der in den USA Studierende ist zu den deutschen Meisterschaften nach Berlin gereist, dann nach London weitergeflogen, jetzt in Belgrad, um dann nach Paris weiter zu reisen. Und das ist schon ein ganz schöner, da sammelt man ein paar Stempel in seinem Pass und auf seinem Miles-Konto bei der Lufthansa. Sicherlich einige Kilometer, die ihm sonst im Wasser fehlen als Sprinter, dieser kleine Seitenhieb sei mir erlaubt. Für ihn geht es vor allen Dingen natürlich auch darum, jetzt hier bei der EM die DSV-Abläufe kennenzulernen. Jede Nation hat also ihren ganz eigenen Rhythmus und ihre ganz eigenen Rituale und Abläufe und da kann man eigentlich gar nicht genug Erfahrung sammeln. Außerdem geht es für ihn auch darum, ein wenig die Startabläufe zu üben. 50 Rücken, 50 Delfin ergänzen sein Freistilprogramm und machen deutlich, auf welchen Strecken sein Fokus liegt, nämlich auf den ganz, ganz kurzen Dingern. Stichwort DSV-Abläufe kennenlernen. Da gibt es noch eine zweite im DSV-Team, die noch nie etwas mit dem Nationalteam am Hut hatte. Nicht im Jugendbereich, nirgendwo sonst, nämlich Nicole Meyer. Die 24-Jährige startet für die SG Gladbeck Recklinghausen, ist aber jetzt schon seit ein paar Jahren in den USA als Studentin unterwegs. Hat sich dort gar nicht so richtig in den Vordergrund geschwommen, war eigentlich nie so wirklich, wirklich auffällig, erreichte 2 Jahre in Folge im NCAA Championships über die 400 Meter Lagen auf der Yardbahn das B-Finale. Das ist ein beachtlicher Erfolg, aber jetzt nichts, wo man in den Ergebnislisten so tief blättert und dann erwartet, dass hier eine mögliche Olympiakandidatin ihre Bahnen zieht. Sie hat einen Start, nämlich die 200 Meter Freistil und da wird es vor allen Dingen darum gehen, ob sie ihre Zeit, die sie in den USA geschwommen ist, um sich für die 4x200 Freistil Staffel bei Olympia zu qualifizieren, hier bestätigen kann. Und eine besondere Brisanz erhalten diese 200 Meter Freistil nämlich dadurch, dass auch Maja Werner für die EM nominiert ist und sie ebenfalls die 200 Meter Freistil schwimmt. Und die hatte, die 19-jährige Maja hatte bei den deutschen Meisterschaften das Nachsehen um schlappe 600stel gegen Nicole Meyer. Und das ist schon schwierig, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn man jetzt hier mit der Person, die einem diesen lang ersehnten, diesen heiß ersehnten, diesen über Jahre erarbeiteten Staffelplatz wegschnappt, um einen Wimpernschlag, mehr sind ja 600stel nicht, jetzt hier bei diesen Wettkämpfen auf einmal hautnah nebeneinander erlebt. Das stelle ich mir als sehr, sehr schwieriges Aufeinandertreffen vor, wo mit Sicherheit auch die Trainer und Mannschaftsbetreuer rund um den Delegationsleiter Christian Hansmann gefordert sind, das vernünftig zu managen. Am Ende des Tages sind natürlich alle professionell, das ist schon klar. Also wird jetzt nicht eine der anderen irgendwie das Auge auskratzen und trotzdem kann es für vielleicht etwas seltsame Stimmung sorgen, zumal beide über die 200 Meter Freistil direkt aufeinandertreffen. Und ich mir nicht ausmalen möchte, wenn Nicole jetzt hier 2:0:50 schwimmt und damit im Halbfinale scheitert und Maya in 1:59:12 ins Finale vorschwimmt, was das dann so macht. Maya sammelt nicht das erste Mal internationale Erfahrung, vielleicht ein bisschen untergegangen, schon wieder in Vergessenheit geraten. Die Kurzbahn-EM in Otopen im letzten Dezember, dort war sie auch schon mit Bestandteil des DSV-Teams und war mit wahnsinnig mutigen Rennen über die 200 und 400 Meter Freistil aufgefallen, inklusive Finalteilnahme. Also das weckt Hoffnung auf zumindest unterhaltsame Wettbewerbe hier von Maya. Dazu kommen ja noch die 200 Meter Rücken neben den 200 Meter Freistil, wo sie in 2:11:54 zwei Sekunden unter der Norm blieb und eigentlich auch schon fast an der Olympianorm gekratzt hat. Die 200 Meter Rückenzeit entstand auch nach dem 200 Meter Freistil-Schock am Samstag, was für die unglaublichen Nehmerqualitäten spricht, die sie dort einen Tag später an den Tag gelegt hatte. Und beim Stichwort Nehmerqualitäten sind wir beim nächsten Sportler angekommen, nämlich bei Ole Mats Eidam, für den das noch enger zuging als für Maya, nämlich er verpasste das Olympiaticket um eine einzige Hundertstel. Auch hier ging es um das Staffelticket und dass Ole jetzt der zweite Potsdamer, der zwar nicht die Olympischen Spiele erreicht hat und nicht zur Nominierung vorgeschlagen wurde, aber hier sich für die EM jetzt empfehlen konnte und damit den nächsten Wettkampfzyklus startet. Der 21-Jährige darf nämlich genau seine Paradestrecke schwimmen, die 100 Meter Freistil, dazu kommen die 50 Meter Freistil. Vor allen Dingen über die 100 gab es ja letztes Jahr bei den U23-EM in Dublin eine ordentliche Lernkurve hinsichtlich Renneinteilung, als er das Rennen da völlig überpaced hat und dann hinten raus sehr, sehr gestorben ist. Da bin ich gespannt, ob sich das jetzt hier auf der nächsten großen Bühne etwas anders gestaltet und etwas mehr Coolness Einzug gehalten hat. Wer hat Ole Eidam den Platz weggeschnappt in der Olympiastaffel? Das war Luca Nick Armbruster. Vermutlich gab es da Luca und Artem und ein Gruppenticket für den Flieger. Denn auch für Luca hieß es, von London vom LP Race geht es jetzt nach Belgrad und dann weiter nach Paris. Luca war über die 50 Delfin schon schnell in London beim AP Race. Jetzt darf er wieder das Ganze nochmal bestätigen. Dazu kommt die doppelte Distanz, die 100 Meter Delfin. Und für Luca war es generell ja ein wahnsinnig schwieriges Jahr, das jetzt hier seinem Höhepunkt entgegenstrebt. Sein Haupttrainer hatte im Dezember Heidelberg den Stützpunkt verlassen, was natürlich dafür sorgt, dass man sich jetzt mitten in der kritischen Phase auf den Wettkampfhöhepunkt, den Höhepunkt des Sportlerlebens auf einmal an einen neuen Trainer gewöhnen muss mit allem, was dahergeht. Neue Routine, Abläufe, eine etwas andere Sprache, vielleicht Einteilung der Belastungszonen und so weiter und so fort. Und umso höher ist hier möglicherweise sogar die Qualifikation für Paris einzuordnen. Über die 50 und 100 Meter Delfin kommt noch ein weiterer Starter hinzu, nämlich Björn Kammann, der aus der University of Tennessee hier jetzt nach Europa rübergeflogen ist, schwamm dort in den USA 52:15 im Quali-Zeitraum über die 100 Meter Delfin. Und hat damit seit den Junioren-Weltmeisterschaften 2019 in Budapest in 52:71 sechs Zehntel von seiner damaligen Zeit abgeknapst. War auch schon Bestandteil des Teams der EM 2021, die auch in Budapest stattgefunden haben. Und hat in den USA in den vergangenen Jahren eigentlich eine ziemlich erstaunliche Entwicklung hingelegt. Im ersten Jahr hat er extrem seine Stärken auf den Unterwasserphasen ausgespielt, konnte dort mit Fabelzeiten auf der Yardbahn auf sich aufmerksam machen. Und hat das jetzt geschafft, dieses Jahr auf die lange Bahn zu transferieren und hier ordentliche Fortschritte gemacht, die mit der EM-Nominierung gekrönt und belohnt worden sind. Ein schon fast alter Bekannter im DSV-Team ist Peter Wajasi, der zuverlässige Staffelschwimmer, hatte sich für die Europameisterschaften und für die Olympischen Spiele mit 100 Kraul Bestzeit bei den deutschen Meisterschaften empfohlen, 48:45. Damit darf er jetzt hier im Einzel antreten über die 50 und 100 Meter Freistil sowie bei Olympia mit der Staffel. War jetzt das fünfte Jahr in Florida, an der Florida State University im Wasser und im Hörsaal unterwegs und die Florida State University ist die Konkurrenzuni zu der University of Florida, zu den Florida Gators, an der Erik Friese seine Meriten verdient und vergangenes Jahr, also 2023, College Champion geworden ist. Über die 100 Meter Brust sehen wir drei Starter im Wasser. Melvin Imodu, Lukas Mazerat und Noel de Geus, wobei Noel hier ein Neuling im DSV-Team ist. Melvin ist der dritte Potsdamer Athlet. Zusammen mit den Essenern stellt damit der Potsdamer SV das größte Kontingent an Aktiven. Und Noel de Geus ist bei den deutschen Meisterschaften erstmalig in seiner Karriere unter der 1-Minuten-Marke geschwommen, ist damit, glaube ich, erst der 7. oder 8. Deutsche überhaupt, dem das gelingen konnte und kommt ebenfalls aus Florida, nämlich von der Kaiser University. Nicht ganz so bekannt, weil sie nicht in der Division 1 schwimmen, sondern in der Division 2, sowas wie die zweite Liga im College-Sport. Ja, und das ist jetzt hier auch eine schöne Auszeichnung für den Fortschritt, wenn man da mal durch die Universitäts-Homepage scrollt und nach den Erfolgen von Noel de Geus sucht oder ihn dort seine Sportlerseite findet, dann sieht man, dass da schon einige All-American-Ehrungen und Schulrekorde sein eigen sind. Und Lukas Mazerat, der darf nach London, jetzt nach Belgrad, bevor es nach Paris geht, auf der weiterhin seine Form finden nach längerer Krankheit. Und da war London mit Sicherheit schon ein kleiner Mutmacher. Ebenfalls über die Bruststrecken, über die 50 und 200 Meter Brust unterwegs sein wird Finn Wendland, der für seine starke deutsche Meisterschaft mit 4 Starts bei dieser EM belohnt wird und damit derjenige ist, der die meisten Einzelstarts aller DSV-Aktiven haben wird. Hat über die 200 Meter Lagen bei den deutschen Meisterschaften einen neuen deutschen Rekord aufgestellt und ist damit im Vergleich zur Junioren-Europameisterschaft letztes Jahr bis zum Sommer diesen Jahres insgesamt 2 Sekunden schneller geworden, von 2:02:36 auf 2:00:36. Darf dazu auch noch die 400 Meter Lagen schwimmen, sowie 50-200 Meter Brust. Und Finn ist einer der Hannoveraner, die so eine starke Entwicklung im vergangenen Jahr gezeigt haben. Da müssen wir eigentlich nochmal nachgucken, woher die eigentlich gekommen ist, was sich dort verändert hat. Denn Finn Wendland und Martin Wrede sind die beiden Niedersachsen, die hier für die EM nominiert worden sind. Und Martin Wrede darf ja auch mitfahren, weil er über die 100 Meter Freistil einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt hat und darf deswegen jetzt auch hier die 100 Freistil im Einzel schwimmen und die 50 Meter Freistil plus möglicherweise ein Staffelstart. Und dann kommen wir zu den Sportlern, die vorrangig für die Staffel nominiert worden sind, nämlich Jano Beschnitt, Philipp Peschke, Danny Schmidt und Marius Zobel, die alle 4 wohl über die 4x200 Meter Freistil antreten werden, aber auch alle sich über den Einzelstart über die 200 Meter Freistil freuen dürfen. Und damit ist das 24-köpfige Team komplett. Ein Team, dass ich sicherlich hier und da in die Finals schwimmen kann. Ich sehe da eine Maja Werner über die 200 Rücken, eine Leonie Kullmann über die 400 Meter Freistil, eine Celine Rieder, Janet Spivox über die 1500 Meter Freistil, ein Melvin Imodu, ein Lukas Mazerat über die 100 Meter Brust, ein Cornelius Jahn, Christian Diener über die 200 Meter Rücken, ein Luca Armbruster über die 100 Delfin, ein David Thomasberger über die 200 Meter Delfin. Also da gibt es einige, die hier mit Sicherheit mit größeren Ambitionen antreten, als einfach in Anführungsstrichen nur dabei zu sein, den Vorlauf, Halbfinale, sich noch bis ins Finale dann vorzuschwimmen. Aber es ist auch ein Wettbewerb, der mit Sicherheit am Ende eine sehr komplexe Bewertung benötigt. Denn für einige stellt diese Europameisterschaft der Saisonhöhepunkt dar. Martin Wrede, Finn Wendland, Nina Jazzi. Andere hatten mit ihrer Sicherheit von ihrer Saison mehr erwartet und den Fokus ganz, ganz klar Richtung deutsche Meisterschaften und dann Richtung Formaufbau Olympia ausgelegt. Maja Werner, Leonie Kullmann, Christian Diener, David Thomasberger, die jetzt so ein bisschen einen Rhythmusbruch hatten. Und die DM ist noch gar nicht so lange her, nämlich erst gute 1,5 Monate, irgendwie so 6-7 Wochen. Das ist schon relativ knapp, sich jetzt wieder in Topform zu trainieren. Und eine besondere Herausforderung für die Trainerinnen und Sportler und Sportlerinnen. Und für wieder andere, für eine dritte Gruppe, ist diese Europameisterschaft ein Durchgangsstation zu den Olympischen Spielen. Artem Selin, Melvin Imodu, Lukas Mazerat und Nicole Meyer sind hier zu nennen. Und dementsprechend gehen alle mit Sicherheit mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen hier rein in die Wettbewerbe und dann am Ende auch in ihrer Bewertung raus aus den Wettbewerben. Und wir werden uns das alles genüsslich am Fernsehschirm angucken und gemeinsam mit Fiebern oder mit Trauern, je nachdem, wie das Ganze so ausgegangen ist. Und das Ganze können wir nicht nur in den Einzelstrecken machen, sondern auch in den Staffeln. Der DSV hat ordentlich in die Schatulle gegriffen und alles gemeldet, was so an Staffeln ging. Alle drei Mixstaffeln, 4x100, 4x200 Freistil sowie 4x100 Meter Lagen. Bei den Männern alles durchgemeldet, was ging. 4x100, 4x200 Kraul und 4x100 Meter Lagen. Und bei den Frauen sieht es ein bisschen düster aus, da war das Teilnehmerinnenfeld nicht ganz so groß, deswegen gibt es hier keine Staffelmeldungen zu verzeichnen. Das war der Blick in die Zukunft. Wir schauen einmal ein paar Tage zurück auf das vergangene Wettkampfwochenende mit den Wettkampf-Highlights. Da mag der ein oder andere sagen, soll denn schon passiert sein? Alles durch, DM, DJM ist durch, wir bewegen uns Richtung EM, JDM und OS, um in dem kleinen Buchstabenwirrwarr zu bleiben, einmal in die Buchstabenkiste reingegriffen. Und trotzdem ging es an drei Orten relativ schnell zur Sache, zumindest für vier Sportler, die ich hier nochmal benennen möchte. Denn beim Hofheimer Frühjahrsmeeting war es für die SG Frankfurt Peer Möller, der seine sehr, sehr starken deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf der Langbahn jetzt hier auf der Kurzbahn noch einmal bestätigt hat und dass ich damit auch unter anderem für seinen großen Trainingsfleiß belohnen könnte. Jemand in Frankfurt, der öfter nochmal ein paar Minuten länger im Wasser bleibt und an den Details feilt, vor allen Dingen an den Tauchphasen, an den Unterwasserphasen. Und das ist das, was ihn jetzt hier über die 200 Meter Rücken auf der Kurzbahn in neuer atemberaubender Geschwindigkeit hat durchs Wasser gleiten lassen. Nämlich 1:58.98 heißt für ihn Platz 2 in der besten Liste im Jahrgang 2006 und markiert das allererste Mal über die 200 Meter Rücken das Durchbrechen der 2 Minuten Schallmauer. Glückwunsch nach Frankfurt, die ja auch von der ganzen Saison berichten, ey, wir sind eigentlich gut durchgekommen und so ein bisschen wie die Leipziger, die auf den ganz großen Wettkampfdurchbruch vielleicht gewartet haben, so gehandicapt durch ein paar Verletzungen und Dinge, die man sonst nicht beeinflussen kann im regulären Training, das gehört mit dazu und damit muss man umgehen und da ist Peer Möller mit Sicherheit einer der Lichtblicke in diesem Frankfurter Team. Dann gab es noch die Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt, wo Alice Hennig vom SV Halle die erst 13-Jährige direkt nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo sie bestimmt mit dem Kopf ein wenig nach vorne gebeugt, ob der ganzen Medaillen, die ihr dort um den Hals gehangen haben, nochmal richtig schnell durchs Wasser geschwommen ist, wurde von ihrem Trainer Markus Lira so charakterisiert, dass Kraul und Delfin aktuell ihre besten Lagen sind und das hat sie hier nochmal bestätigt. Schwamm die 200 Meter Freistil auf der Langbahn in 2:09.20 in der Magdeburger Elbschwimmhalle und das bedeutet nicht nur mit deutlichem Abstand Platz 1 der besten Liste eine klare Verbesserung ihrer DJM-Zeit, sondern auch, dass es hier nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 2 Sekunden zum deutschen Jahrgangsrekord sind einer gewissen Franziska van Almsick. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass eine Alice Hennig die nächste Franzi van Almsick ist, um Gottes Willen, das wäre ein bisschen viel Belastung und Aufbürdung, aber es rückt diese 2:09 ein bisschen in ein besonderes Licht und bringt dem Ganzen ein wenig Kontext bei. Und dann gab es noch in Rheinland-Pfalz die Rheinland-Pfälzischen Meisterschaften. Das ist die Zeit der Landesmeisterschaften. Am kommenden Wochenende geht es zum Beispiel in Thüringen bei den Landesmeisterschaften um Titel und Medaillen. In Rheinland-Pfalz war es jetzt für den Kaiserslauterer SK Theodore Kappers, der ja, Wettkampfsuchende aus Kaiserslautern, ebenfalls Jahrgang 2011, der über die 400 Meter lange 5:08.27 sich nochmal sehr, sehr schnell durchs Wasser schwamm und schneller war als bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aktuell damit Platz 4 der besten Liste belegt. Und eine besondere Honorable Mention möchte ich aussprechen an den Mainzer SV, nämlich an den 15-jährigen Blaise Schröder, der, naja, wenn man dadurch die Ergebnislisten scrollte, dann hörte das gar nicht auf und dann stand da ganz oft sein Name und das kurze Durchzählen. Er brachte die magische Zahl von 17 Nennungen, da es keine Vorläufe und Finals gab, heißt das also 17 Einzelstarts für Blaise Schröder bei den Rheinland-Pfälzischen Meisterschaften und damit ein Start über jede Strecke, die das Wettkampfprogramm hergibt. Umso beeindruckender, dass dann noch eine Bestzeit rausspringt über die 100 Meter Rücken in 1:09.02. Es ist eine Bestzeit, auch wenn die jetzt auf nationaler Ebene gar nicht so viel zu sagen hat, aber 17 Strecken, das habe ich auch schon ein paar, also ich habe selber einmal gemacht, das war in Flensburg bei unserem Masters-Wettkampf, da fand man mich dann irgendwann bloß noch zwischen den Starts erschöpft, keuchend, mit dem Rücken an die Fliesen gelehnt, bis dann irgendwann ein Sanitäter vorbeikam und ernsthaft fragte, ob denn noch alles in Ordnung sei. Dann habe ich kurz ja gesagt und ich glaube, der nächste Start waren dann 200 Meter Freistil. Es war jetzt auch nicht der Traum meiner verlorenen Nächte. Und ich habe das auch mal mit Sportlern, habe ich das, mit Sportlerinnen habe ich das auch mal gemacht, dass die alles geschwommen sind. Es war irgendein Saisonabschluss, irgendein Freibadwettkampf, ich glaube, in Bargteheide oder so war das. Da stand ich am Beckenrand, hab gestoppt und alles gemacht und dann hinterher kurz gesprochen und ausgewertet und dann sind die Kiddies abgestiefelt, weiß nicht mehr, waren, glaube ich, ähnliches Alter, ein bisschen jünger vielleicht, also auch so 13 bis 15. Und dann durfte ich mir abends aber von den Trainerkollegen anhören, dass das, was vorne für mich auf der Bühne stattgefunden hatte, tatsächlich das Bühnenbild war und das hinter den Kulissen bei weitem nicht so fröhlich und kräftig aussah, wie ich das dort vorne wahrgenommen hatte. Die hatten wohl einiges an mentaler Aufbauarbeit zu leisten. Und ja, na gut, vielen Dank nochmal an die Kollegen, die das damals gemacht haben. Und wer auch noch einmal alle Strecken geschwommen ist, die das Wettkampfprogramm hergibt, war ein gewisser Markus Deibler beim Dresdner Christstollen-Schwimmfest. Das war jetzt aber schon irgendwann tief in den 2000ern. Da müsste ich jetzt eine ganze Weile nochmal nachgraben. Also, es sind Fußstapfen, in denen sich Blaise Schröder hier bewegt. Das Stichwort Fußstapfen möchte ich an der Stelle aufgreifen, wenn wir überleiten zur Wissenschaft der Woche. Denn jede Wissenschaft, die stattfindet, wer klug ist, erkennt, dass man da so ein bisschen auf den Schultern von Riesen steht oder schon in ausgetretenen Pfaden wandert, bevor man dann neue Erkenntnisse sammelt. Damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Schade, so eine schöne Überleitung und dann habe ich den Twist nicht gekriegt. Whatever. Und das Ganze ist eine deutsche Forschergruppe, die ein Paper veröffentlicht haben, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Nämlich von der Uni Saarbrücken sind das Joshua Neulo, Andreas Fennhorst, Sabrina Skorski und Tim Meyer, die im Juni 2023 im European Journal of Sport Science ein Paper mit dem wundervoll klangvollen, kurz gehaltenen Titel veröffentlicht haben, The Effect of Forced Even Pacing and an Opponent on Endspurt Behavior in Freestyle Pool Swimming. Auf Deutsch gesagt, welchen Effekt hat eigentlich das Pacing-Verhalten und die Anwesenheit eines Gegners auf den Endspurt, auf das Endspurtverhalten im Kraulschwimmen im Schwimmbecken? Also nicht im Freiwasser, sondern im Becken. Und die Motivation ist relativ klar. Wer bei den deutschen Meisterschaften hatten wir hinten in der Mixed Zone einmal natürlich Lukas Mertens dann nach seinen 400 Freistil Knaller da am Mikrofon und dann kam die unweigerliche Frage, wenn man knapp an einer Zeit oder an einem Titel oder whatever vorbeischwimmt, so wäre denn bei Situation XY noch mehr drin gewesen. An seiner Stelle war das jetzt, ey, wäre vielleicht noch ein Weltrekord drin gewesen. Und Lukas gab eine ganz smarte Antwort in dem Moment, sagte, naja, wenn da vielleicht so ein Licht auf dem Boden gewesen wäre, dann wäre, das mir den Weltrekord anzeigt, dann wäre ich vielleicht auch Weltrekord geschwommen. Und dieses Paper gibt tatsächlich einen Hinweis, wie das Rennen dann wohl ausgegangen wäre. Und da gibt es im Schwimmen nämlich gar nicht so viele Untersuchungen dazu. Bei den Radfahrern ist schon bekannt, dass sie eine höhere Mobilisation an anaerober Energie, also an Sprintenergie, zeigen, wenn sie gegen einen Konkurrenten antreten, verglichen zu, wenn man sie alleine in die Pedale treten lässt. Und das, was ein Gegner an Endspurt-Motivation hervorrufen kann, hat auch tatsächlich eine Kehrseite. Nämlich, wenn man mit dem Mindset reingeht oder wenn man merkt, oh, ich kann doch so, der zieht mir hier ein bisschen weg, dann nimmt der Sportler tatsächlich einen viel, viel größeren Effekt hinsichtlich der Verringerung der Selbstwirksamkeit und der Motivation am Rennende wahr. Also wer mehrmals, einmal, zweimal, dreimal in so einem Endspurt verloren hat, der geht tatsächlich in diesen Endspurt auch rein mit dem Gedanken, kann ich sowieso nicht gewinnen und schafft es daher dann nicht, sich so stark zu motivieren und sich zu engagieren, wie jemand, der schon ein paar Mal gewonnen hat und mit mehr Selbstvertrauen einfach dort dann seine Armzüge ausführt. Und wir alle wissen, 1500 Freistil, Olympia im Kopf oder WM oder whatever, Florian Wellbrock gegen Bobby Fink und Gregorio Paltrinieri, die Anwesenheit eines Konkurrenten und der Wettkampfausgang sind wichtige Faktoren bei der Bewertung eines Endspurtes und wie gut man da ist und wie viel Energie man dort mobilisieren kann. Und da gibt es halt welche, die holen da gerne nochmal von hinten dann auf und haben einfach ein größeres Mobilisationspotenzial, wie auch immer man das nennen will. Und jetzt wollten sich die Forscher dann eben angucken, ey, pass auf, wir machen hier verschiedene Tests und gucken uns mal an, wann die Sportlerinnen und Sportler eigentlich ihre größte Energiereserve mobilisieren können. Dann mal los. Wen haben Sie also gefragt? Sie haben 27 Schwimmerinnen und Triathletinnen genommen und haben die den Trials hier, den Testdurchlauf absolvieren lassen. Und von diesen 27, und das ist Forschung, sind am Ende nur 12 übrig geblieben. 6 haben aus verschiedenen Gründen sind die ausgestiegen und 9 haben am Ende des Tages die Testkriterien nicht erfüllt, sodass du also mit einer großen Masse startest und am Ende noch 12 übrig bleiben. Und alle oder fast alle haben insgesamt 4x 1500 Meter Freistil absolviert. Den ersten Versuch gab es als Baseline, quasi einmal zum Eingewöhnen, 1500 Kraul schwimmen, Time Trial, möglichst gleichmäßig, so schnell du kannst. Dann gab es den zweiten Versuch, den zweiten 1500er. Das war dann wirklich der Time Trial, also der, bei dem es darum ging, so schnell wie möglich zu schwimmen, und das war dann die Basis für die nachfolgenden Einteilungen und Untersuchungen. Denn dann hat man im dritten 1500 Meter Rennen hat man Pärchen gebildet. Und zwar zwei Paare oder zwei Sportler, Sportlerinnen, geschlechtsunabhängig, die möglichst gleich schnell in diesem Time Trial waren. Das heißt, die Differenz zwischen den beiden Konkurrenten betrug 6 plus minus 6 Sekunden. Also ist schon okay, ne? So 12 Sekunden auf 1500 Meter. Das kann man schon fast als gleich schnell bezeichnen. Und da hat man dann Pärchen gebildet und hat die beiden gegeneinander antreten lassen. Und zwar wie folgt. Man hat 1300 Meter schwimmen lassen und dabei war die Zeit des langsameren Schwimmers als gleichmäßiges Metrum vorgegeben. Also sie sind 1300 Meter im konstanten Rennschnitt geschwommen, alle 100 gleich schnell, nach dem Pace, die der langsamere Schwimmer hatte, sinnvollerweise. Von daher merkt ihr jetzt auch, es ist irgendwie intelligent, da nicht zu große Leistungsunterschiede zu haben, sonst verfälscht das die Untersuchung für die letzten 200 Meter. Denn die letzten 200 Meter waren dann ohne Vorgabe und es sollte zwischen den beiden Sportlern dann der Schlusssport als taktisches Mittel eingesetzt werden. Da kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, da hat immer der schnellere Sportler gewonnen. Macht ja auch vielleicht irgendwie Sinn, weil er noch größere Kraftreserven hatte, aber da wollen wir gar nicht dann primär weiter hingucken in der Auswertung. Spannend auch, warum nur die letzten 200 Meter? Weil die Forschenden tatsächlich aus der Literatur und aus der Sichtung von Wettkampfergebnissen gelernt haben und erfahren haben und wussten, dass die letzten 200 Meter eigentlich der Part sind, wo sich das ganze Rennen dann entscheidet. Nicht auf den ersten 500, nicht auf den ersten 1000 Metern, sondern auf die letzten 200 Metern, da wird's dann wirklich interessant. Und dann gab es als letztes noch, da sind die Sportler und Sportlerinnen dann wieder einzeln geschwommen, einen Forced Even Time Trial, also einen erzwungen gleichmäßigen Time Trial. Dort wurde die Zeit aus dem dritten Wettkampf genommen, der dann immer noch mal ein bisschen schneller war als der aus dem Einzel-Time Trial. Hat man also diese schnellere Zeit genommen, hat das als Vorgabe einprogrammiert und dann für 1450 Meter ein gleichmäßiges Pacing vorgegeben, um dann dem Sportler zu sagen, ey, und nach 1450 Metern, die letzte Bahn, das ist dein Schlusssport. Da sollst du so schnell wie möglich all out schwimmen. Und dann gucken wir, wie schnell du da bist und welche Zeit du da schwimmst und so weiter und so fort. Und dieses Pacing wurde vorgegeben durch den Virtual Swim Trainer. Das sind so LEDs, die unten auf dem Beckenboden sind. Lukas Mertens, wären LEDs am Beckenboden gewesen. Das sind LEDs, die unten am Beckenboden sind, wo die Sportler einfach dann hinterher geschwommen sind, mehr oder weniger. Also, dann hältst du dort einfach das Tempo, Punkt, Ende aus. Relativ simpel in der Vorgabe und schön umzusetzen, weil da kein Trainer am Beckenrand stehen muss und Zeichen geben muss oder schreien muss. Wir haben die Forschenden jetzt den Endspurt berechnet. Da haben sie entwickelt einen Endspurt-Indikator und der berechnet sich aus der Differenz der Geschwindigkeit der letzten Bahn minus der Durchschnittsgeschwindigkeit der Mittelbahnen. Also die letzte Bahn ist ja schneller, sprich hat eine höhere Geschwindigkeit minus der Durchschnittsgeschwindigkeit der Mittelbahnen. Und das Ganze wurde dann dividiert durch die Standardabweichung der Durchschnittsgeschwindigkeit der Mittelbahnen. Was passiert hier also? Je kleiner die Standardabweichung und je höher die Geschwindigkeit auf der letzten Bahn, desto größer wird dieser Endspurtindikator. Das ist das, was hier drin steckt. Schwimme ich das Rennen sehr ungleichmäßig, dann habe ich eine hohe Standardabweichung. Und kann ich dann die letzte Bahn auch nicht sprinten, dann nähert sich dieser Endspurtindikator dem Wert 0. Also liegt er irgendwo zwischen 0 und unendlich. Und je höher der ist, desto besser, desto größer ist mein Endspurt im Vergleich zum restlichen Rennen. Und da haben sie jetzt rausgefunden, dass dieser Endspurt-Indikator, also die Geschwindigkeit auf der letzten Bahn durch Standardabweichung, ja, der Mittelbahnen, im Kopf-an-Kopf-Rennen, also gegen den Konkurrenten, und im erzwungenen gleichmäßigen Tempo immer größer war als im Standard-Time-Trial, nämlich um den Faktor 1,4, wenn es gegen einen Konkurrenten ging, oder im Forced-Time-Trial, also in dem erzwungenen, war es sogar der Faktor 2,6 größer. Damit geht auch hervor, dass im Forced Time Trial, also in dem erzwungenen gleichmäßigen Schwimmen bis zur letzten Bahn, war der Endspurtindikator auch immer größer als im Duell gegen den Konkurrenten. Auch relativ einleuchtend, weil ja da die letzten 200 Meter noch ein taktisches Mittel eingesetzt wurden. Also man möglicherweise schon zusätzlich energieineffizienter schwimmt auf den letzten 150 Metern, bevor es in den Schlusssport geht, als in dem erzwungenen gleichmäßigen Time Trial, wo nur die letzten 50 Meter ja dann in einem nicht mehr aeroben Bereich geschwommen werden sollen. Dann heißt es, dass die Sieger immer einen größeren Endspurtindikator hatten als die Verlierer, wenn es Kopf an Kopf ging. Eigentlich auch insofern logisch, wenn man in der einfachen Welt lebt, dass es klar, auf den sind ja bis 1300 Meter gleich und dann die letzten 200 Meter, wer dort schneller ist, der gewinnt das Rennen. Der hat natürlich auch den größeren Endspurtindikator, könnte aber auch heißen, weil in den Endspurtindikator geht bloß die letzte Bahn ein, nicht die letzten 200 Meter. Es könnte ja theoretisch jemand gewinnen, der von 1300 bis 1450 richtig Vollgas gibt, sich vier Längen Vorsprung erschwimmt und dann die letzte Bahn richtig stirbt, richtig blau ist, die Arme, ne, so wie ich am Montagstraining, die Arme nicht mehr über Wasser kriegt. Und trotzdem noch gewinnt, obwohl der andere den Abstand sukzessive vergrößert. Dann würde der Verlierer immer noch den größeren Indikator haben und trotzdem verloren haben. Das war aber nie der Fall. Jetzt kommt ein weiteres Fazit, das wir dann gleich am Ende zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Der Verlierer hatte dann nämlich in dem erzwungenen Time Trial einen größeren Endspurtindikator als der Sieger im Kopf-an-Kopf-Rennen. Das heißt, wenn man den Verlierer des Kopf-an-Kopf-Rennens mal zwingt, 1450 Meter gleichmäßig zu schwimmen und dann zu sagen, so, und jetzt wirklich nur die letzte Bahn all out, dann hatte der einen größeren Endspurt-Indikator, also konnte eine höhere Geschwindigkeit auf der letzten Bahn realisieren, als wenn er auf den letzten 200 Metern nur noch, also wenn er auf den letzten 200 Metern alle Freiheiten hatte. Diesen Unterschied zeigten die Sieger des Kopf-an-Kopf-Rennens nicht. Am Ende des Tages war es auch so, dass die Teilnehmenden in diesem erzwungen gleichmäßigen Time Trial immer die schnellste Endzeit hatten. Und zwar um 3 Sekunden schneller als im Competition Time Trial, also als im Kopf-an-Kopf-Rennen, und 3,5 Sekunden schneller als im Standard Time Trial, also wo sie wirklich alleine gegen die Uhr geschwommen sind. Das empfinde ich persönlich als relativ viel, auch wenn ich vorhin mal gesagt habe, 6 Sekunden sind schon okay, also um so als Kopf-an-Kopf-Rennen zu gelten, aber 3 Sekunden schneller sein, weil meine Renneinteilung eine ganz andere ist, nämlich 1450 Meter gleichmäßig zu schwimmen, ohne Laktat zu bilden, ohne das metabolische System über Gebühr zu belasten und dann die letzten 50 All-Out zu gehen, ich würde das Ganze mal Bobby Fink-Style nennen, scheint offensichtlich vorteilhaft zu sein im Vergleich zu, ich gebe die letzten 200 Meter, verschärfe ich schon das Tempo. Das kann man sich vielleicht mal mitnehmen, wenn wir uns demnächst die 1500 Freistil bei den Frauen und Männern auf der größtmöglichen Bühne des Schwimmsports angucken. Die Laktatkonzentration war im Forced-Time-Trial und im Kopf-an-Kopf-Rennen am größten, bei Kopf-an-Kopf sogar noch größer mit 5,9 Millimol pro Liter, im Forced-Even bei 5,3 Millimol pro Liter, was wohl heißt, dass man im Kopf-an-Kopf-Rennen den deutlich längeren Endspurt hat, weil offensichtlich mehr Zeit da war, um Laktat anzuhäufen. Was lernen wir noch hier draus? Zum einen die Renneinteilung ist also wahnsinnig smart, 29 Bahnen möglichst gleichmäßig zu schwimmen und dann alles in diese letzte Bahn reinzuhauen. Das ist ja offensichtlich auch das, wo die internationale Entwicklung so ein bisschen hingeht, vielleicht sogar schon ab den 400 und 800 Metern. Wir lernen aber außerdem daraus, dass die Anwesenheit eines Konkurrenten für einen schnelleren Endspurt sorgt, sogar wenn dieser nur virtuell unten auf der in deinem Kopf ist, beziehungsweise als Lämpchen auf dem Boden lang geht. Vermutlich auch deshalb, weil die Renngestaltung dort einfach anders war. Die Gewinner hatten immer einen besseren Endspurt als die Verlierer. Wie gesagt, man hätte da auf den letzten 200 Metern ganz viele verschiedene Strategien für den Endspurt fahren können. Zum Beispiel direkt mal eine Lücke zwischen sich und den Gegner reißen und dann hoffen, dass man das ins Ziel bringt. Aber dem war nicht so. Immer derjenige, der auf der letzten Bahn viel schneller war als im Vergleich zu den vorherigen Bahnen, der hat das Rennen am Ende des Tages auch gewonnen. Und die Anwesenheit eines Konkurrenten sorgt für Erwartungshaltung. Das war hier auch mit erwähnt in dem Paper durch Querverweise. Sprich, wenn ich mit einem Konkurrenten zusammen ins Wasser springe, macht das einen Unterschied, ob ich da reingehe mit der Attitüde, ich kann gewinnen, ich werde gewinnen, ich habe mich darauf vorbereitet, oder oh, mal gucken, der ist ja ganz schön schnell, könnte sein, dass ich verliere. Denn das wirkt am Ende des Tages motivierend oder demotivierend, wenn man in Front liegt oder zurückfällt. Also das hat einen riesen Einfluss, da kann man mit den Sportlerinnen und Sportlern durchaus mal hingehen und bewusst daran arbeiten, an dieser Einteilung. Und damit machen wir Schluss für heute mit dieser Episode. Nicht ohne nochmal den Blick vorauszuwerfen auf die kommende Woche, das kommende Wochenende. In Braunschweig gibt es einen Livestream von den deutschen Meisterschaften im Schwimmen-Mehrkampf. Und wenn der am Sonntag zu Ende geht, könnt ihr Montag direkt auf die Europameisterschaften im gratis Livestream umswitchen. Einfach Second Screen anmachen, auf Arbeit merkt sowieso keiner. Und außerdem gibt es am kommenden Wochenende, habe ich ja schon gesagt, die Landesmeisterschaften in Thüringen sowie die Norddeutschen Meisterschaften im Freibad in Britz in Berlin. Der Norddeutsche Schwimmverband hat nämlich gemerkt, dass die Norddeutschen Meisterschaften in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem Trauerspiel verkommen sind, ohne echte Leistungsbestimmung, ohne echtes schnelles Schwimmen. Klar, der Kalender ist dort auch relativ voll, was die Höhepunkte angeht, und der Norddeutsche Schwimmverband jetzt im Vergleich zum Westdeutschen, also zum NRW oder zum Süddeutschen, leistungsmäßig ein wenig dahinter. Deswegen hat man sich entschieden, dieses Jahr, bam, wir machen das Ganze im Freibad in Berlin und sehen das Ganze als Saisonabschluss und hoffen, dass wir dort mehr Sportlerinnen und Sportler ansprechen, die da jetzt ihre letzten Wettbewerbe, Wettkämpfe nochmal schwimmen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt fleißig im Wasser und auch außerhalb, und vor allen Dingen das Wichtigste, seid nett zueinander. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!